Geschichte wird gemacht. Die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal Ruhrkampf 1920. Geschichte und Scheitern der Märzrevolution im Ruhrgebiet.
Es geht voran!
Und diesmal hört ihr den Teil 2. Hallo, ihr seid wieder mal in der Geschichtssendung gelandet. Diesmal hört ihr den zweiten Teil zum Ruhrkampf 1920 zur Geschichte und Scheitern der Märzrevolution im Ruhrgebiet. Dies ist eine Sendung, die vom Frequenzwechsel in Bochum 1995 und ausgestrahlt worden ist und in Zusammenarbeit mit der Neuen Essener Welle entstanden ist. Für diejenigen, die vielleicht den ersten Teil nicht gehört haben, hier noch ein paar kurze Hintergrundinformationen. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo eigentlich schon die SPD die Kriegskredite mit zugestimmt hatte, war es in der Bevölkerung immer mehr zu Aufständen gekommen, die bis dann zum November 1918 zu einer Revolution ausbrachen. Zu den Hintergründen der Novemberrevolution, vor allem wie sie in Berlin ausgebrochen sind, haben wir in dieser Reihe hier auch schon zwei Sendungen gebracht. Die Rolle der SPD muss da vielleicht etwas hervorgehoben werden, weil sie nämlich hat eben diese Revolution bzw. diese Aufstände blutig niederschlagen lassen. Und da haben sich dann solche Namen wie Ebert und Noske, der damalige Verteidigungsminister, doch ein sehr unrühmliches Blatt geschrieben. Das ist eben genau dieser Ebert, auf den sich heute die SPD noch beruft. Aber sie haben nicht nur in Berlin die Novemberrevolution niedergeschlagen, blutig, übrigens am 9. November, ein gutes, bekanntes deutsches Datum, sondern sie haben auch in vielen anderen Orten, wo halt Rätebewegungen entstanden sind, blutig zugeschlagen. Ein Beispiel sei hier nur genannt, zum Beispiel München 1919, wo es eine Räterepublik gab. Auch zu diesem Thema gibt es hier in dieser Reihe zwei Sendungen. Aber nun nochmal kurz zu dem, was im ersten Teil zum Ruhrkampf 1920 gewesen ist. Denn man muss sehen, die Leute waren nicht damit einverstanden, dass es einfach so zu Ende ging. Das heißt, der revolutionäre Geist war immer noch da. Und ein weiterer Punkt ist, wo dieser revolutionäre Geist zum Ausbruch kommen konnte, war, als 1920 im März ein General Kapp einen Putsch plante, um halt eine rechte, ja, sagen wir mal, Vorläufer der Nazi-Bewegung, rechte Terrorregime einzurichten, das halt jede Demokratie unterdrücken wollte. Und dagegen hatte die Regierung selbst, die damals noch unter der Führung der SPD war, nichts unternehmen können, aber die Leute sind aufgestanden. Sie haben Generalstreik gemacht, haben sich bewaffnet und haben ihre Republik verteidigt. Nun gut, diese Republik ist vor allem sehr stark im Ruhrgebiet verteidigt worden. Genau darüber ging es jetzt hier. Wir haben einige Augenzeugen gehört über zum Beispiel, wie die Rote Ruhrarmee, wie die sich organisiert hat, was für Hintergründe das war. Dann aber auch zum Beispiel, wie hart die Reaktion, sprich die Militärs und die Konservativen, auf eben jede Verteidigung der durch die Rote Ruhrarmee reagiert haben. Als dann irgendwann klar war, dass Kapp diesen Kampf nicht gewinnen konnte, ist er zurückgetreten. Und genau diese Einheiten, die halt damals den Putsch mitgemacht haben, haben dann wiederum gegen die Verteidiger der Republik sozusagen militärisch zugeschlagen. Und damit war eigentlich schon klar, dass eben jene Aufstandsbewegung oder vielleicht sogar revolutionäre Bewegung, dabei waren sich die Aufständischen teilweise nicht einig, gescheitert war.
Doch nicht nur militärische Gründe waren verantwortlich für das Scheitern der Märzrevolution. Zunehmende Versorgungsschwierigkeiten und Hunger bedrängten die Aufständischen. Hinzu kamen schwerwiegende Differenzen innerhalb der Bewegung selbst. War der Kampf nur gegen Kapp, also für die alte Regierung aus SPD, Zentrum und DDP zu führen, oder für die Sozialisierung der Betriebe und die Einführung eines Rätesystems?
In dieser Situation kam es zu den Bielefelder Verhandlungen am 23. und 24. März, zu denen Reichskommissar Severing, die Vollzugsräte und die Gemeindevertreter bis auf die linksradikalen Kampfleiter des westlichen Reviers eingeladen hatte. Dabei wurde eine weitere Schwäche der Märzrevolution sichtbar. Ohne sich untereinander abzustimmen über die Ziele bzw. ein einheitliches Vorgehen, fuhren die Vertreter der Vollzugsräte nach Bielefeld. Ohne eine solche Abstimmung war die Strategie Severings, die Aufstandsbewegung zu spalten und die noch kämpfenden Arbeiter zu isolieren, kaum beizukommen. Das am 24. März unterzeichnete Bielefelder Abkommen sah die Abgabe der Waffen innerhalb einer Frist von 10 Tagen vor. Die Gemeindebehörden und die Vollzugsräte sollten gemeinsam diese Aufgabe übernehmen. Danach hatten sich die Vollzugsräte aufzulösen. Erst wenn diese beiden Bedingungen erfüllt waren, sollte der Einmarsch der Reichswehr unterbleiben.
Aber die Reichswehr hielt sich nicht an das Abkommen. Nicht nur, dass sie den ebenfalls in Bielefeld vereinbarten Waffenstillstand brach und die Schuld den Rotgardisten in die Schuhe schob, sondern am 24. März verfügte General Watter, dass Standgerichtsurteile auch von den Regimentsführern bestätigt werden konnten. Am 28. März schließlich stellte die Reichsregierung ein Ultimatum an die Aufstandsbewegung. Auflösung der Roten Armee, sofortige Waffenabgabe und Wiedereinsetzung der alten Kommunalverwaltung bis zum 30. März. Zusätzlich verschärft wurde dieses Ultimatum durch von Watter erlassenen Durchführungsbestimmungen, die eine exakte und viel zu hoch angesetzte Anzahl der abzugebenden Waffen vorschrieb und als endgültigen Termin den 30. März 11 Uhr angaben. Daraufhin rief der Zentralrat zum Generalstreik auf. Unter dem Druck der immer unerträglich werdenderen Lage, angesichts des zu erwartenden weißen Terrors der Reichswehr, entstand teilweise eine regelrechte Panikstimmung. Kam es zu bewaffneten Gefechten unter den Arbeitern selbst. Rotgardisten zwangen in vereinzelten Fällen mit vorgehaltener Waffe die Arbeitseinstellung in Fabriken und Zechen. Bei einer Schießerei mit der Zechenwehr der Zeche Ewald in Herten gab es 2 tote Rotgardisten.
Nachdem die Reichswehr schon vor Ablauf des Ultimatums weiter vorgerückt war, wurde mit einem auf der Konferenz von Münster am 31. März erzielten Abkommen, das die Ablieferung der Waffen bis zum 2. April um 12 Uhr festlegte, auf Initiative Severings ein letzter Versuch gemacht, weitere Arbeiter zur Abgabe ihrer Waffen zu veranlassen. Auch dieses Abkommen wurde von der Reichswehr gebrochen, wobei Watter nicht davor zurückschreckte, Lügenmärchen wie Lenin hätte in Dortmund auf den Hansaplatz eine Rede gehalten, beziehungsweise 250 russische Marinesoldaten seien in Dortmund eingetroffen, zu verbreiten, um sein vertragswidriges Vorgehen zu rechtfertigen. Der Einmarsch ins Revier und seine Eroberung begann. Am 7. April war mit der Eroberung von Essen das Revier befriedet. 15.000 Menschen ergriffen die Flucht, um nicht Opfer des Terrors der Reichswehrtruppen zu werden.
Die Reichswehrtruppen rächten sich beim Einmarsch in das Ruhrgebiet für die im März erlittenen Niederlagen mit bestialischem Terror. Kranke und verwundete Rotgardisten wurden mit dem Gewehrkolben erschlagen. Bei lebendigem Leib wurden Rotgardisten oder solche, die man dafür hielt, die Knochen gebrochen, der Bauch aufgeschlitzt und die Augen ausgestochen. In Pelkum kesselten bayerische Freikorps die Rotgardisten ein, griffen sie erst mit Maschinengewehren aus Flugzeugen an und verübten dann ein regelrechtes Massaker.
Ein weiteres Beispiel für den weißen Terror schildert Theo aus Lislock, ein Zeitzeuge aus Bottrop.
Und da in der Nähe von Prosper II hatte da ein Ledigenheim gehabt. Das waren Leute untergebracht, die von Bayern hier auf dem Bergbau, von Schlesien, von Ostpreußen, so junge Leute, die haben da in den Ledingen, da war Prosper Ledingheim, da hatten sie Unterkunft von der Prosper-Anlage gemacht, Essen, alles. Und die Löwenfeldbrigade, als sie hier einzog, fing die überall, einmal von Horst kommen, die Horsterstraße, da haben sie an die Mauer, da ist unten die Bahn, die nach Fortsetzung da führt, ne, verstehen Sie, Ostring da, und an der Mauer haben sie dann auch einige haben sie da irgendwo herausgezogen, junge Leute an die Mauer hingestellt und haben sie da erschossen. Ne. Das haben dann die Leute, die da auf der Horsterstraße auf die Mauer gucken konnten, gesehen. Es sind noch einige hier, die das auch gesehen haben, wie sie, die junge Leute, die gar nicht daran beteiligt waren. Sie haben bloß in solche Ledigenheime gewohnt und die waren immer in den Glauben, dass die in den Ledigenheimen meistens die, ne, in der Armee waren. Und diese haben sie da herausgeholt, mit Gewalt, einen ganzen Haufen. Dann sind die Knappenstraße mit ihnen hoch und hier die Prosperstraße hoch zur Stadt zu. Mit erhobenen Händen, die Jungs da, ne, waren alles Bergleute, ne? Und dann mussten sie singen, ich habe mich ergeben mit Herz und mit Hand. Und hinter ihnen diese Löwenfeldbrigade mit Schuss, ne? Ja. Ganz verkommene Subjekte, man sah das. Ja. Die Kinder sind schon davon weggelaufen, wenn wir sie gesehen haben. Und das waren immer so 4, 5, 6 oder 8 Mann konnten es gewesen sein, die mit erhobenen Händen die Prosperstraße hoch, Osterfeld zu, mhm. ne? Und singen mussten. Unterwegs hatten sie ihnen Tritt gegeben, Kolbenstöße, ne? Wenn die nie wollten, und die Jungs, die dabei waren, die waren da auch am Weinen, ohne Kopfbedeckung, abgerissen schon, heulten dann, wir sahen das, ne? Und wir riefen dann immer, Mama, Mama, wie die Kinder sind, Papa, nimm an, die auch, sagten die ganzen Nachbarn, die ganze Prosperstraße war empört. Die Frauen schimpften, ne? Und einige waren am Weinen, ne, Frauen, die werden ermordet, riefen sie, das, wir kennen die. Und da sind sie von unserer Straße, das ist die Mitte der Prosperstraße, von Knappen zu Bottrop, sind sie noch einige hundert Meter gemacht, da machten die Soldaten Halt, und dann haben sie ihre Gewehre so auf, ne, einer Pause, ne, aufgestellt, wie das so bei den Soldaten man in der Nähe der Brinkstraße, da haben sie gestanden. Und da sind die Frauen aus den Häusern rausgekommen, sagten, was wollt ihr, lasst die Leute, die jungen Menschen frei, die haben euch doch nichts getan, und haben damit die Soldaten aber kräftig auf die, ne, Lichtschlachttruppe, ne, die mussten sie wegjagen, ne, dann kriegten sie schnell wieder Befehl, haben sie die Gewehre genommen, vorwärts, ne, und wir Jungs hinterher. Da durfte keiner hin, aber wie immer so, wie so Kinder sind, ne, wir hinterher, nun war das nicht so, wie es heute aussieht. Denn wenn man am Ende, wo jetzt zum Beispiel die Hochstraße und die Prosperstraße zusammentreffen, da fing schon der Wald an. Sehen Sie, die Osterfelder Straße zum Friedhof da oben rauf, ne, da fing schon links, die Häuser sind ja erst jetzt alle gebaut, da ging das schon los. Und da haben wir uns so immer hinter die Sträucher links und rechts versteckt, mal da, mal da, und immer neugierig geguckt, was machen die, und die mussten singen. Da sind die so auf eine gewisse Höhe gekommen, und da hat einer von diesen, musste wohl so ein Unteroffizier oder was gewesen sein, von der Löwenfeldbrigade, so, hör mal, ihr könnt ja austreten, ne? Und die wollten nicht. Ne? Weil die vielleicht schon was gerochen haben, das waren ja Soldaten aus der, ne, so diese Jahrgänge, ne? Und los da austreten, blieben sie stehen, und die blieben auch stehen, die da Gefangenen, ne? Und haben sie die getrieben, da so immer so, ne, nur immer da hinten, da in den Gesträuchern, nicht wahr? Und als die dann in die Gesträuche da ging, haben sie die reingetrieben, da knallte es. Knallt, und da sind wir weggelaufen, wir haben Angst vorm Schießen gehabt, ne, Kinder, ne? Sind wir weggelaufen, und das knallte.
Etwa 3000 Gefangene wurden unter menschenunwürdigen Bedingungen in Baracken untergebracht und zum Teil grausam von den Wachmannschaften misshandelt, was schwere Erkrankungen zur Folge hatte. Die Verhängung des verschärften Ausnahmezustandes im ganzen Ruhrgebiet ermöglichte es der Reichswehr nicht nur, Standgerichte einzurichten und damit Rotgardisten zum Tode durch Erschießen zu verurteilen, sondern auch außerordentliche Kriegsgerichte zu etablieren. Mit Hilfe dieser Ausnahmejustiz, gegen deren Urteile kein Einspruch möglich war, wurden in Schnellverfahren die Angeklagten abgeurteilt.
Die nun erfolgenden zahllosen, zu jeder Tag- und Nachtzeit stattfindenden Verhaftungen, die zumeist anhand von vorgefertigten Listen oder aufgrund der nun einsetzenden Flut an Denunziationen stattfanden, die Einrichtung von Folterkellern und Konzentrationslagern, in denen Gefangene bestialisch misshandelt wurden, Erschießungen, bei denen sich die Delinquenten selber das eigene Grab schaufeln mussten, aber auch die Verstümmelung von Leichen, lassen sich nicht mehr als Übergriffe einzelner Truppenteile abtun, die vielleicht unter dem Eindruck von Mordtaten von Angehörigen der Roten Ruhrarmee gestanden haben mögen. Vielmehr wurde der politische Gegner systematisch horrifiziert, wurde gezielt Gräuelpropaganda gestreut, wurde hemmungslos, und das in einer gewissen Kontinuität, antisemitische und antikommunistische Hetze betrieben.
Soweit der Historiker Carsten Rudolph. Wir beenden hier die Chronologie der Ereignisse im März 1920 und wenden uns nun den Geschehnissen in Bochum zu. Zunächst Günter Gleising, Mitautor der Broschüre »Das Ende einer Legende«.
In Bochum hat es nur ein schweres Gefecht in Wattenscheid gegeben, da kann man nachher noch mal was zu sagen. Aber ansonsten ist in Bochum das etwas geräuschloser, will ich mal sagen, vonstatten gegangen. Die Ursache dafür lag, dass in Bochum die Arbeiterschaft sehr frühzeitig ein großer Teil an Waffen erbeutet hat und von daher das Kräfteverhältnis sehr frühzeitig zugunsten der Arbeiterschaft in Bochum entschieden gewesen ist, aufgrund dieser Tatsache, dass sie einen Militärzug mit 4000 Gewehren erbeutet haben. Und der zweite Punkt, weshalb es in Bochum in der Geschichtsschreibung relativ ruhig ist, nicht wenige Tage nach den Ereignissen, darin begründet, dass der Magistrat der Stadt Bochum sehr frühzeitig dagegen aufgetreten ist, gegen sogenannte Gräuelpropaganda. Und es ist sehr frühzeitig das Bestreben deutlich geworden, über diesen Kapputsch und die Ereignisse, die dazu geführt haben, den Mantel des Schweigens zu decken und vor allen Dingen auch den Terror der Reichswehr nicht offenkundig zu machen und so weiter und so fort. Und das hat in den Heimatbüchern und Geschichtsbüchern die Folge, dass im Wesentlichen zum Kapputsch wenig oder gar nichts drinsteht.
Wie gehört, gibt die Bochumer Geschichtsschreibung nicht viele Informationen zu den Ereignissen vor Ort. Spannend ist es deshalb, Zeitzeugen zu hören, wie den damals 13-jährigen Konrad Buchner.
Einen anderen Fall habe ich gehabt, da sollte ich nach der Zeche Karl Friedrich, das ist oben an der Grenze von Stiepel, ne? Da sollte ich hin und sollte da was hinbringen. Und wie ich da oben bin, da kommt mit einmal einer in dem Lokal rein und sagt, die Einwohnerwehr kommt. Dann hat man so gesehen, wie sie in den Wimmel raus und nach dem Karl Friedrich zugegangen sind, nicht nach dem Schacht. Und dann sind aus dem Lokal, sind dann die Leute rausgegangen mit ihren Karabiner und einer hat ein Maschinengewehr. Nicht? Und mir haben sie gesagt, komm, hier hast du die Sachen und dann verschwinde schnell. Er, die kommen und die kriegen das in den Finger. Ja, sehen Sie, und so habe ich mit 13 Jahren schon solche Dinge gemacht.
Frank Bayer singt nun das Lied »Im Ruhrgebiet, da liegt ein Städtchen«. Anschließend geht es dann weiter mit dem dritten Teil unserer Sendung mit dem Schwerpunkt Bochum während der Märzrevolution.
Im Ruhrgebiet, da liegt ein Städtchen, das kennt ein jeder schon. Und in diesem kleinen Städtchen liegt eine Garnison, ja Garnison, von lauter Rotgardisten, ein ganzes Bataillon, ja Bataillon, von lauter Rotgardisten, ein ganzes Bataillon. Im Jahre 1920, da brach der Kapputsch aus, da zogen die Rotgardisten zu Tausenden hinaus. Beim letzten Abschied nehmen, beim letzten Scheideweg, der Scheideweg, da riefen viele Mädchen, wann kehret ihr zurück? Beim letzten Abschied nehmen, beim letzten Scheideblick, ja Scheideblick, da riefen viele Mädchen, wann kehret ihr zurück? Im Jahre 1920, da tut man ein Massengrab, da senkt man die Rotgardisten zu Hunderten hinab. Weinen nicht die Mädchen, ach weint euch nicht die Augen rot, wir starben für die Freiheit, den schönsten Helden tot. Weinet nicht die Mädchen, ach weint euch nicht die Augen rot, wir starben für die Freiheit, den schönsten Helden tot. Thank you.
what's that sound? Everybody look what's going down. Stop now, what's that sound?
Kampf 1920 – Geschichte und Scheitern der Märzrevolution.
Im Folgenden geht es nun darum, wie Bochum die Märzrevolution erlebte. Wir zitieren großteils Auszüge aus dem Bericht des damaligen Polizeipräsidenten Stühmeier an den Regierungspräsidenten. Verfasst wurde dieser Bericht am 26. April 1920. Dazwischen gibt es Erläuterungen des Historikers Erhard Lukas und Zeitzeugenberichte von Konrad Buchner.
Als am Sonnabend, den 13. März 1920, die Kunde vom Kapp-Putsch in Bochum eintraf, wurde bald darauf durch vom Volksblatt gedruckte Flugblätter auch hier die angeblich von der Reichsregierung herausgegebene Parole zum Generalstreik erlassen.
Heraus zum Kampfe für die Republik, heraus aus Zeche, Fabrik und Werkstatt zur Demonstration.
Die Arbeiter verließen geschlossen die Arbeitsstätten und die Straßen füllten sich mit aufgeregten Arbeitermassen, die zunächst offenbar ratlos waren. Zur Sicherung der öffentlichen Ruhe und Ordnung berief der Oberbürgermeister am Nachmittage desselben Tages die Vertreter der verschiedenen politischen Parteien und zuständigen Behörden zusammen. Es wurde ein gemeinsamer Aufruf erlassen. Inzwischen wurde auf dem Moltkemarkt eine große Demonstrationsversammlung abgehalten, in der die Massen durch Redner der Mehrheitssozialisten, der USP und KPD über die politische Lage aufgeklärt wurden. In einer weiteren, vor dem Stadttheater abgehaltenen Volksversammlung forderte ein Vertreter der KPD die Kommunisten auf, abends in dem Lokal von Prötter, Herner Straße, zu erscheinen, um dort Waffen in Empfang zu nehmen. Den Polizeibeamten wurde vielfach eröffnet, dass sie nichts mehr zu sagen hätten. Die Haltung der Massen wurde immer bedrohlicher. Die Volksmenge drängte nach dem Hofe des Volksblatts, um das Resultat der Verhandlungen zu erfahren. Sie verlangte dabei ungestüm die sofortige Befreiung der politischen Gefangenen. Dieses wurde abgelehnt.
Die Demonstranten ließen sich nicht abspeisen. Sie zogen zum Gefängnis, das sie durch SIPO und bürgerliche Mitglieder der Einwohnerwehr abgesperrt fanden. Ob es zu Zusammenstößen kam, ist nicht bekannt. Doch kann man vermuten, dass das Erscheinen der Demonstranten die Prüfung der Akten beschleunigte. Jedenfalls wurden gegen 21 Uhr die politischen Gefangenen, insgesamt 40, freigelassen.
Soweit der Historiker Erhard Lukas. Doch weiter mit dem Polizeipräsidenten Stühmeier.
Der Abend auf Sonntag verlief verhältnismäßig ruhig. Bewaffnete Angehörige der 3. und 5. Kompanie der alten Einwohnerwehr besetzten in dieser Nacht das Büro der Einwohnerwehr, entwaffneten die mit der Polizei zusammen Dienst tuenden Wachen dieser Wehr, setzten deren Führer, den Hauptmann Kropp, fest und nahmen in den Wohnungen der bürgerlichen Mitglieder der Einwohnerwehr Durchsuchungen und Beschlagnahmen von Waffen vor, wobei auch verschiedene den besseren Ständen angehörige Mitglieder der Einwohnerwehr verhaftet wurden. Durch den im Büro der Einwohnerwehr gefundenen Frachtbrief erfuhren die bewaffneten Arbeiter, dass ein Waggon mit Waffen von Münster für die Einwohnerwehr auf den hiesigen Bahnhof stände.
Das Urteil der Arbeiter, die den Frachtbrief fanden, stand sofort fest. Die Gewehre waren für die reaktionären Kräfte zur Unterstützung des Putsches bestimmt. Dafür sprach erstens der Zeitpunkt des Eintreffens, zweitens die Einkopplung des Waggons in den Milchzug, die als Tarnung verstanden wurde.
Die Waffen, 2050 Gewehre, waren für die Einwohnerwehr bereits vor Wochen in Münster bestellt und durch zwei Mehrheitssozialisten zufällig am Sonnabend, den 13.03., hierher gebracht worden.
Am Bahnhof Nord, ein Zug ankam, da war ein Waggon, ein Zuhörwaggon. Der war plombiert und der Arbeiterrat, der im Bahnhof gesessen hat, die wollten nun wissen, was in dem Waggon drin ist. Da stand Milch draußen auf dem Zelle. Und da haben die sich gesagt, jetzt machen wir den Waggon mal auf und wollen sehen, ob die Milch auch noch gut ist. Aber was meinst du, was in dem Milchkannen war? Der war ein Kriegsmaterial, ausgelegte Gewehre, Revolver und Patronen. Und der Arbeiterrat hatte dann beschlossen, dass dieser Waggon auf ein Stehgleis gesetzt wird und dann ist er Tag und Nacht ist er bewacht worden. Die sollte für die Einwohnerwehr sein, nicht, aber die haben es nicht gekriegt.
So schildert der damals 13-jährige Bochumer Zeitzeuge Konrad Buchner den Vorfall. Die vom Leiter der Einwohnerwehren in Bochum, Major Flaßkamp, abgegebene Erklärung, wonach die in den Milchkannen versteckten Gewehre bereits Ende 1919 in Münster bestellt worden waren, beurteilt der Historiker Erhard Lukas folgendermaßen.
Diese Erklärung konnte jedoch durchaus nicht die Harmlosigkeit der Sache beweisen. Im Allgemeinen bekam das Militär von der Eisenbahn sofort jeden Transportraum, den es benötigte, und so blieb die Merkwürdigkeit bestehen, dass ausgerechnet am Putschtag die Gewehre aus Münster abrollten. Außerdem konnte Major Flaßkamp die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass der Waggon als Milchwagen getarnt war.
Get this damn thing done, it can't done.
Inzwischen hatte sich in der Nacht vom 13. bis 14. März ein Arbeiterrat gebildet. Er bestand aus 3 Mehrheitssozialisten, 3 USP-Männern und 3 Kommunisten. In Anbetracht dieser Zusammensetzung waren die Mehrheitssozialisten von vornherein gezwungen, Konzessionen nach links zu machen. Am Sonntagmorgen, dem 14.3., wurde die Entwaffnung der Einwohnerwehrmitglieder fortgesetzt. Bevor der Arbeiterrat angeblich dazu Stellung nehmen konnte, begann auf dem Bahnhof die Verteilung der aus Münster angekommenen Waffen. Der Waggon sollte darauf auf meine Anordnung aus dem Bahnhof heraus geschafft und sichergestellt werden. Die Lokomotive wurde jedoch von den Arbeitern bei dem Versuch, den Waggon abzurollen, beschossen und geriet in Stocken. Der Wagen mit Waffen fiel auf diese Weise wieder in die Hände der Menge, die diese nun wahllos weiterverteilte. Am Sonntagmittag, den 14.3., war meiner Schätzung nach die Menge im Besitz von mindestens 4000 Gewehren, 20 Maschinengewehren der Einwohnerwehr und von etwa 600 Handgranaten. So blieb, um unnützes Blutvergießen, Plünderungen zu vermeiden, nichts anderes übrig, als dass die Polizei mit dem Arbeiterrat verhandelte.
Am 15. März sah Polizeipräsident Stühmeier die Lage so an, dass er mit dem Arbeiterrat verhandeln müsse, um die Folgerungen aus der massenhaften Bewaffnung der Arbeiter zu ziehen. Man handelte ein Übereinkommen aus, das als Plakat angeschlagen wurde.
Bekanntmachung. Die Ereignisse in Berlin haben auch unter der hiesigen, werktätigen Bevölkerung große Erregung und Beunruhigung hervorgerufen. Es musste befürchtet werden, dass gleiche reaktionäre Strömungen sich auch hier geltend machen könnten. Um solchen Bestrebungen von vornherein mit Entschiedenheit und allen uns möglichen Mitteln entgegenzutreten, haben die beiden Sozialdemokratischen und die Kommunistische Partei in der Stadt Bochum einen Arbeiterrat gebildet, welcher der Arbeiterbevölkerung gegenüber die Verantwortung dafür übernommen hat, dass ihre errungenen Rechte und Freiheiten unangetastet bleiben sollen. Der Arbeiterrat hat gleichzeitig mit den zuständigen Behörden Fühlung genommen und mit der staatlichen Polizeiverwaltung nachstehende Vereinbarung getroffen. Erstens, sämtliche Anordnungen gehen von den gesetzmäßigen Behörden unter Mitwirkung des Arbeiterrates aus. Zweitens, der Arbeiterrat entsendet zur hiesigen Polizeidirektion einen Delegierten zwecks Mitwirkung bei den Dienstgeschäften. Drittens, die bisherige Einwohnerwehr wird aufgelöst. Die Begründung einer neuen Wehr übernimmt der Arbeiterrat. Die bisherige dritte und fünfte Kompanie bleibt bestehen. Viertens, die öffentliche Ruhe und Ordnung wird durch die staatlichen Polizeiorgane unter Mitwirkung der Einwohnerwehr aufrechterhalten. Fünftens, Amtshandlungen können nur durch besonders legitimierte Mitglieder des Arbeiterrates oder der Einwohnerwehr im Beisein eines Polizeibeamten vorgenommen werden. Von der Bevölkerung der Stadt Bochum, insbesondere der Arbeiterschaft, wird erwartet, dass sie sich in dieser bewegten Zeit ruhig und besonnen verhält und dadurch dem Arbeiterrat sowie den berufenen Behörden die Erfüllung ihrer schweren Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit erleichtert. Bochum, den 15. März 1920. Der Polizeidirektor Stühmeier, der Arbeiterrat. Bornhoff für die Sozialdemokratische Mehrheitspartei. Teubner für die Unabhängige Sozialdemokratische Partei. Kämpfer für die Kommunistische Partei.
Damit war für SIPO und städtische Polizei verbindlich, die Bewaffnung der Arbeiter und die daraus entspringende Macht des Arbeiterrats von den bisherigen Exekutivorganen offiziell bestätigt.
So konnte die Ruhe zunächst aufrechterhalten werden. Der Arbeiterrat richtete sich anfangs auch im Allgemeinen nach diesen Vereinbarungen. Er ordnete jedoch bald darauf, in zahlreichen Fällen die Beschlagnahme von Last- und Personenautos und anderen Gegenständen in Fabriken und bei Privatpersonen an, wozu die polizeiliche Genehmigung natürlich nicht erteilt werden konnte. Die Beschlagnahme erfolgte dann gegen den Widerspruch der Polizei auf Anordnung und Vorzeigung von Ausweisen des Arbeiterrates. Gegenüber diesen Übergriffen war die Polizei machtlos. Die Autos wurden zur Beförderung von Arbeitern genutzt und in vielen Fällen beschädigt und demoliert. In der Stadt herrschte natürlich allgemeine Aufregung. Durch das andauernde Passieren von mit bewaffneten und mit roten Binden versehenen Arbeitern gefüllten Lastwagen, die zur Front fuhren. Die fortgesetzten Verhaftungen und so weiter. Die Wagen waren meist mit roten Fähnchen versehen und führten Maschinengewehre mit sich. Die Arbeiter auf ihnen sangen auf der Durchfahrt Freiheitslieder. Das Publikum in Bochum verhielt sich zurückhaltend. Ruhestörungen, Plünderungen sind hier dabei nicht vorgekommen. Bei den Kämpfen ist auch eine Anzahl von Arbeitern aus Bochum, Mitglieder der Arbeiterwehr, gefallen. Am 21. März wurden zum Beispiel 7 hiervon unter großer Beteiligung hier begraben. Am Sonntag, den 14. März, fanden wiederum Massenversammlungen unter freiem Himmel statt, in denen der Generalstreik beschlossen wurde. Am 15. März gab der Arbeiterrat einen Aufruf, der von den sozialistischen Parteien unterzeichnet war, heraus, der zum Ausdruck brachte, dass die sozialistischen Parteien aller drei Richtungen sich einmütig zusammengefunden hätten zur Abwehr und zu neuem Aufbau. Inzwischen war bekannt geworden, dass in Dortmund und in anderen Orten des Industriegebietes die Geschlossenheit der Arbeiterschaft zur Abwehr des reaktionären Unternehmens noch nicht erreicht sei. In der Nacht zum 16. März erließ daher der Arbeiterrat Bochum einen Aufruf an alle Sozialisten des Ruhrgebiets zur Einstellung des Bruderkampfes. Man solle dem Beispiel Bochum folgen. In den nächsten Tagen wurde der Arbeiterrat durch Vertreter der Freien Gewerkschaften, der Christlichen und Hirsch-Dunkerschen Gewerkschaften, der Arbeitsgemeinschaft Freier Angestelltenverbände, des Gesamtverbandes der Angestelltengewerkschaften und der Freien Arbeiterunion verstärkt. Diese waren indessen in der Arbeiterwehr durch ihre Organisationsmitglieder nicht vertreten. Die Wehr bestand vielmehr auch weiterhin vorwiegend aus Unabhängigen und Kommunisten. Die Polizei war dem Auftreten dieser Wehr gegenüber völlig machtlos, wenn auch einige besonders ausgewählte Elemente dieser Arbeiterwehr den polizeilichen Straßendienst zusammen mit der Blauen Polizei ausübten. Es wurden überall öffentliche Versammlungen ohne Genehmigung und ohne Anmeldung abgehalten, Flugblätter verteilt etc.
Ich war 13 Jahre, wie schon gesagt worden ist, und mein Vater, der ist gekommen, hat gesagt, komm, ich hab hier was, komm mal mit in die Wohnküche, im Wohnzimmer. Wie ich in das Wohnzimmer kam, hat er mir ein Paket gegeben und hat gesagt, bring das nach dem Arbeiterrat. In diesem Paket war Munition drin. Und er sagte mir, halt die Augen offen, wenn du verfolgt wirst, schmeißt du das Paket in die Köttelbäcke und siehst zu, dass du auf Unwegen wieder nach Hause kommst. Ja, und ich habe das auch so gemacht. Wie ich dahin kam, nach der Stelle, nicht, da standen zwei Matrosen vor der Wirtschaft und mit aufgepflanzten Bajonett. Und wie ich da reingehen wollte, ich habe weiter nichts gesagt, ich wollte da reingehen, da hatten die nichts Einigeres zu tun, als die Karabiner so, und wo willst du hin, was willst du hier? Nicht? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe hier was abzugeben. Ja, was ist das? Ich sage, darf ich ja draußen nicht sagen. Und dann haben sie mich reingelassen und dann habe ich dem Vorsitzenden die Patronen gegeben. Nicht?
Das war noch einmal der Zeitzeuge Konrad Buchner. Doch weiter zum Bericht des Polizeipräsidenten Stühmeier zur Situation in Bochum.
Die grüne Polizei erregte hier ganz besonders das Misstrauen der Massen. Die ersten Tage wurden sie wiederholt belästigt, einzelne Patrouillen entwaffnet und zum Teil beschossen. Auch wurden ihr ohne Widerstand aus ihrem Standlokal ein Maschinengewehr und ein Auto von bewaffneten Arbeitern abgenommen. Es kamen dauernd verschiedene Reibereien vor. Als dann am Donnerstag, den 18. März, Mannschaften der Wattenscheider, Gelsenkirchener und Essener grünen Polizei an den Kämpfen gegen die Arbeiter an diesen Orten teilnahmen, stieg die Erbitterung auch gegen die hiesige grüne Polizei immer mehr. Am Freitag, den 19. März, wurde vom Arbeiterrat schließlich die Entwaffnung dieser Truppe namentlich von den USP und kommunistischen Mitgliedern beschlossen. Ich ordnete darauf nach Beratung mit den Führern der grünen Polizei und telefonischer Rücksprache mit der Regierung an, dass diese Truppe aufzulösen und die Waffen der Polizeidirektion zur Aufbewahrung zu übergeben seien, um Blutvergießen zu vermeiden und da jeder Widerstand und Rückzug mit Waffen aussichtslos erschien. Die Auflösung und Entwaffnung erfolgte an demselben Tage nachmittags 4 Uhr. Die einzelnen Leute verließen Bochum meist in Zivilkleidern heimlich noch an demselben Tage, vielfach von den Arbeitern belästigt und bedrängt. Die Geräte etc. wurden zunächst sichergestellt. Die Waffen in einer verschlossenen Kammer, die von Arbeiterwehrposten bewacht wurde. Die Waffen und sonstigen Sachen der grünen Polizei wurden später von der Arbeiterwehr entwendet. Die Polizeidirektion wurde in der Nacht vom 14. bis 15. März von 20 bewaffneten Arbeitern besetzt und durchsucht. Diese Besatzung wurde sodann am 15. März wieder zurückgezogen. Ein Delegierter des Arbeiterrates wurde zu ihr nicht entsandt. Ebenso gestaltete sich die Lage in Herne und Umgegend. Auch dort wurden überall gleiche Arbeiterräte wie in Bochum ins Leben gerufen. Die politischen Gefangenen, etwa 40, wurden aus dem hiesigen Zentralgefängnis vom Arbeiterrat und der bewaffneten Arbeiterwehr entlassen. Allgemein hörte man von Seiten der Arbeiter, jetzt geht es den Dicken schlecht. In Arbeiterkreisen hoffte man vielfach auf die Bildung einer Räteregierung für Rheinland und Westfalen. Diese beiden Provinzen könnten sich allein erhalten und ernähren. Am 17. März wurde auf dem Bahnhof Nord ein Güterzug mit 4 Flugabwehrgeschützen durch Arbeiterwehrtruppen beschossen und zum Stehen gebracht. Die Geschütze wurden abgeladen und abtransportiert. Munition war nicht dabei. Die Geschütze sollen angeblich nach Ulm. Die Bahnhöfe wurden vom Arbeiterrat durch die Arbeiterwehr besetzt und die Beamten häufig in Ausübung ihres Dienstes behindert. Vom Montag, den 15. März ab, erschienen die hiesigen Zeitungen erheblich verspätet, da vom Arbeiterrat eine Zensurstelle beim Arbeiterrat eingerichtet war, die von den Kaufleuten Theodor Zimmermann, dem Verbandangestellten Otter und dem inzwischen in den Arbeiterrat zugewählten Anarchisten Schriftsteller Hugo Delmes Wattenscheid ausgeübt wurde. Am 17. März früh wurde hier vom Arbeiterrat als Antwort auf das Vorgehen der Truppen in engerem Bezirk die Parole zum 24-stündigen Generalstreik in verschärfter Form trotz geringer Neigung der Arbeiterschaft zu einem solchen herausgegeben. Die Straßenbahnen wurden zum Teil gewaltsam gezwungen, ihren Betrieb einzustellen. Desgleichen wurde am gleichen Tage vormittags von mit Gewehren bewaffneten Mitgliedern der Arbeiterwehr die Schließung der Betriebe verlangt. Als dann an diesem Tage die Nachricht vom Rücktritt Kapps eintraf, trat bereits nachmittags eine merkliche Entspannung der aufgeregten Gemüter ein. Nach Ausrufung der Räterepublik in Mülheim-Duisburg riss die radikale Linke die Leitung an sich. Die Truppen wollten das Bielefelder Abkommen nicht anerkennen und zogen deshalb von der Front nicht ab. Allmählich hatte der Arbeiterrat allen Einfluss auf die Arbeitertruppen und ihre Führung verloren. Am 30. März wurde dann der Generalstreik erneut ausgerufen.
Zur Aufklärung, Kameraden, Arbeiter, es sind Gerüchte im Umlauf, die unsere prächtige Abwehrbewegung in Verwirrung bringen können. Diesem vorzubeugen, erklären wir Folgendes. Erstens, der Generalstreik ist vom Arbeiterrat Bochum in der Nacht vom 29. zum 30. März ungezwungen proklamiert worden. Der Generalstreik dauert vorläufig fort, bis auf Weiteres. Sein Abbruch wird rechtzeitig bekannt gemacht. Zweitens, der Arbeiterrat in Bochum ist nicht verhaftet. Alle Gerüchte darüber sind unwahr. Drittens, die Nachricht vom Vormarsch der Reichswehrtruppen sind ebenfalls unrichtig. Unser Industriebezirk ist nach allen Seiten durch Arbeitertruppen gegen Überfälle gesichert. Die von den Fliegern abgeworfenen Flugblätter enthalten öfter Drohungen gegen die Arbeiterschaft. Solche Drohungen sind nicht ernst zu nehmen. Wir sind in der Lage, jeden Schlag der Reichswehr zu parieren. Bochum, den 31. März 1920.
Die Zeitungen wurden am Erscheinen behindert. Des Morgens fand eine große Demonstrationsversammlung auf dem Moltkemarkt statt, in der die unabhängigen Otter und Täuber den Einmarsch der Wattertruppen als das Gefährlichste bezeichneten, was der Arbeiterschaft widerfahren könne. Es gelte, den Willen der Arbeiterschaft zu bekunden und ein zweites Blutbad zu verhindern. Mit aller Schärfe müsse der Generalstreik durchgeführt werden, um den Einmarsch zu verhindern. Um Sabotage und Gewalttätigkeiten, die bei einem ungünstigen Ausgang des bevorstehenden Kampfes bzw. dem Einmarsch der Regierungstruppen nach einer Äußerung von Biel, USP, vorgesehen waren, vorzubeugen, hat sich der Arbeiterrat angeblich dem Beschluss zum letzten Generalstreik notgedrungen fügen müssen. Am 31. März erschienen die Zeitungen wieder. Am Donnerstag, dem 1. April, wurde sodann der Generalstreik durch Beschluss des Arbeiterrates wieder aufgehoben, doch waren anscheinend radikale Elemente dagegen. Denn schon mittags wurde wiederum ein Flugblatt verbreitet, das besagte, dass die Aufhebung des Generalstreiks zu Unrecht erfolgt sei. Und es wurden auch in einer Vielzahl von Betrieben die Arbeiter wieder, wie früher, gewaltsam herausgeholt. Hierdurch wurde der Anschein erweckt, als beständen hier zwei Arbeiterräte, die gegeneinander wirkten. Als am 2. April bekannt wurde, dass der Essener Vollzugsrat die Bielefelder Bedingungen anerkannt habe, trat eine allgemeine Beruhigung ein und der Arbeiterrat verfügte nunmehr selbstständig die Waffenabgabe, mit der er gleichzeitig die Auslöhnung der Wehrleute verband. Nach Zustandekommen des Abkommens von Münster begann die Front der Roten Armee abzubröckeln und es kehrte der größte Teil der an den Kämpfen beteiligt gewesenen Bochumer Arbeiterwehr hierher zurück. Gleichzeitig tauchte auch eine Menge von auswärtigen wilden Elementen hier auf, die es schwer hat, weiterzuleiten, so dass die Mitglieder des Arbeiterrates oft selbst in Gefahr waren, von diesen beseitigt zu werden. Infolge der im Arbeiterrate dauernd auftauchenden Unstimmigkeiten und der durchaus mangelhaften Kontrolle bei der Waffenausgabe ist es ihm nicht möglich gewesen, die Abgabe der Waffen durchzuführen. Große Mengen Gewehre sind nach Angaben des Arbeiterrats an Nachbarwehren abgegeben worden. Aus dem Arbeiterrate sollte sich gemäß dem Bielefelder Abkommen auch hier ein Ordnungsausschuss bilden. Er wandelte sich nun kurzerhand nach Ausscheiden der christlichen und Hirsch-Dunkerschen Gewerkschaften am 2. April 1920 ohne Einvernehmen mit der Gemeindebehörden und der Polizeidirektion zu einem provisorischen Ordnungsausschuss um. Die Bildung eines ordnungsmäßigen Ausschusses kam nicht zustande. Nachdem das Zentrum sich gegen die Teilnahme der Unabhängigen ausgesprochen hatte, erklärten diese, dass sie dann auch als Vertreter der Gewerkschaften kein Interesse an der Teilnahme hätten. Die Erfahrungen auf diesem Gebiete sprechen sehr dagegen. Sie beständen vielmehr auf dem Genossen Töne als ersten Vorsitzenden, wodurch Wert darauf gelegt würde, dass nach außen hin der Eindruck erweckt werde, dass der Einfluss der auf festem demokratischen Boden stehenden Vertreter zur Geltung gelange. So kam ein Ordnungsausschuss hier nicht zustande. Am nächsten Tage rückte hier Militär ein.
Wagenbogen, bunte Häuser, Wohnprojekte. Es sind so viele nicht mehr da. Frauen leben auf der Straße, Männer leben auf der Straße, Kinder leben auf der Straße. So wie es schon immer war. Doch wir werden hier nicht jammern, kein Gebettel an die Macht. Es beginnt immer von vorne, lass uns tanzen. Die Straßen gehören uns. Wir lassen uns hier nicht verjagen. Die Blumenkübel, Giebige und die Packanlagen. Die Straßen und die Plätze gehören in Rattenhand. Wir sind der letzte Dreck in einem aufgeräumten Land. Frau Lieselotte Meier aus der Rosenstraße 8 hat einen Spaziergang durch den kleinen Park gemacht. Da trifft sie Kurt und Hans und Adelheid. Es ist 12 Uhr mittags und die sind schon wieder breit. Frau Meier sagt, ich hab euch etwas Kuchen mitgebracht. Darauf hat Hans besoffen, aber herzlich gelacht. Für die meisten sind wir Müll, das wär so das Niveau. Sie behandeln uns wie Ratten und sie nennen uns auch schon so. Na und sagt da Frau Meier, dann sind wir eben Ratten. Ich kann mich noch erinnern, als wir eben Power hatten. Organisation, sagt sie zu Hans, gehört dazu. Obwohl ich keine Ratte kenne, die so viel säuft wie du. Die Straßen gehören uns, wir lassen uns hier nicht verjagen. Die Blumenkübel, Gehwege und die Parkanlagen. Die Straßen und die Plätze gehören in Rattenhand. Wir sind der letzte Dreck in einem aufgeräumten Land. Sie haben Hans aus diesem Park tatsächlich nicht verjagt. Er ist vorher erfroren beim minus 20 Grad. Frau Meier bringt den anderen immer noch Kuchen vorbei. Keine Heldentat, kein Happy End und auch kein Grund zur Freude. Das Leben schreibt Geschichten, die sind älter als Frau Meier. Frau Meier kriegt eine schwarze Fahne auf der Totenfeier. Und eines hat sie am Grab von Hans dann noch geschworen. Eines Tages werden die Ratten in den Palästen wohnen.
Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal Ruhrkampf 1920, Geschichte und Scheitern der Märzrevolution im Ruhrgebiet.